In der heutigen Episode spreche ich wieder mit Marianna Mincheva. Wir machen das große Update aus den letzten 5 Jahren Marianna Mincheva. In der ersten Episode haben wir über MINT gesprochen, also das Thema, was sie ja wahrscheinlich überall hin verfolgt und was so wahnsinnig erfolgreich in den letzten 5 Jahren geworden ist. Und ich glaube, da haben wir einen sehr umfassenden Rundumblick gemacht. Was viel zu kurz gekommen ist, ist, was hat sie eigentlich persönlich gemacht? Was hat sie da sozusagen getrieben? Wie hat sie das mit ihrer Familie hingekriegt? Und was ist eigentlich aus der Zahnarztpraxis geworden, über die wir ursprünglich gesprochen haben? Also, das ist die Reise, die wir heute sozusagen in diesem zweiten Teil des großen Updates von Dr. Marianna Mincheva zu Ende führen. Und ich glaube, es ist eine sehr runde und eine sehr, sehr schöne Episode geworden. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und wünsche viel Spaß beim Reinhören. Gleich rein in die große Update-Folge mit Marianna. In der ersten Episode habt ihr, ja, wie gesagt, sozusagen den ersten Einblick in das Update von Marianna gehört und wir haben uns spontan in der Folge entschlossen, oh Mensch, wir haben noch so viele Themen zu besprechen. Wir wollten noch so ein bisschen über Marianna persönlich sprechen. Wir wollten noch über die Praxis sprechen und noch alles, was da sonst noch kommt. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir einen Cut und nehmen eine zweite Episode auf. Und hier, Marianna, bist du wieder am Start, eine Woche später. Und ja, ich freue mich, dass du wieder die Zeit gefunden hast.
Ja, ich freue mich auch. Das ist einfach so schön, mit dir über alle Entwicklungen zu sprechen und auch anderen einen Einblick zu geben und sie vielleicht damit ein Stückchen zu motivieren. Ich finde, als Mensch gucke ich mir am liebsten Dokumentation oder lese auch so wahre Gegebenheiten, so Geschichten. Und das ist das, was das Leben macht, ne? Dass wenn wir unsere Geschichte erzählen und andere damit zu etwas bewegen, ist das was ganz Tolles. Deswegen freue ich mich umso mehr, auch nochmal eine zweite Möglichkeit hier zu bekommen, noch mehr über mich zu erzählen.
Ja, also ich finde es klasse. Du hast viel zu erzählen und ich glaube, da wüsste ich gar nicht, wo ich aufhören sollte. Ich kann aber schon mal damit anfangen, dass ich mich jetzt schon mal in 2 oder 3 Jahren wieder mit dir verabrede für die nächste Update-Folge. Und dann dokumentieren wir mal so ein bisschen deine Entwicklung, denn das ist ja wirklich alles hochspannend. Also, letztes Mal haben wir über MINT gesprochen, über das, was du noch vorhast, über das, was besonders gut lief und dass du schon, ja, ich glaube 80 Produkte waren das, 80 verschiedene, die du da schon entwickelt hast. Ehrlich gesagt hat das Thema ja eigentlich deinen kompletten Ursprung und ich bin auch ein sehr schlechter Moderator, sonst hätte ich dich auch mal, zum Beispiel auch mal nach dir gefragt, was da jetzt eigentlich bei dir persönlich sich entwickelt hat. Und die Praxis haben wir komplett außen vor gelassen. Also steigen wir mal direkt da ein. Marianna, erzähl mal, soweit ich das beobachten kann, bist du ja glücklich verheiratet und Mutter einer kleinen Familie. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
Ja, also glücklich verheiratet und Mutter zweier Kinder. Und zwar ein Junge, der ist jetzt 10 und meine Tochter ist 5. Und ja, ich bin im voller Mutterglück und auch eine Vollblutmutter. Das hätte ich so nicht gedacht. Alle haben immer gesagt, ich bin ein Karrieremensch. Und ich habe immer gedacht, Karriere und Familie schließen sich aus. Aber das tut es nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde, Karriere und Familie befeuern sich gegenseitig. Es ist immer nur die Frage, wie man es selber einstellt und sieht. Aber ein spannendes Thema gerade für Frauen, weil Zahnmedizin ist ja ein Frauenberuf. Und ich finde, oft wird es den Frauen kommuniziert, dass sie sich entscheiden müssen im Leben. Ja? Entweder Kinder oder Praxis oder Karriere. Viele bleiben dann dadurch im Angestelltenverhältnis. Und das ist, finde ich, muss nicht sein, ist sogar eine große Verschwendung von Ressourcen. Gerne können wir dieses Thema, wenn du magst, auch nochmal in die Tiefe bearbeiten, weil ich glaube, dass wir Frauen viel, viel mehr können als das, was wir uns selber vielleicht zumuten oder das, was die Gesellschaft uns zumutet. Und deswegen will ich sagen, ich bin so glücklich über meine Familie und ich bin so glücklich verheiratet. Also auch mein Mann bemängelt nichts oder findet auch meine Karriere nicht antifamiliär, sondern ganz im Gegenteil. Also ich kann nur sagen, kann an ein Häkchen oder an alle Kästchen ein Häkchen machen und kann auch andere dazu motivieren, da unbedingt sich für einzusetzen.
Ist es denn so, dass dein Mann ebenso, wenn man so will, berufliche Karriere hat machen können? Also das heißt, habt ihr es beide parallel machen können? Oder ist es so, dass da schon, auch gerade wenn du sagst, ein Kind ist 10 Jahre, eins ist 5 Jahre, das heißt sozusagen, vor 5 Jahren startete ja sozusagen deine zweite Unternehmerschaft mit MINT, dass man da so ein bisschen sortieren musste?
Ja, absolut muss man sortieren. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, jeder hat Karriere gemacht und zu gleicher Zeit. Also ich glaube, alles zu gleicher Zeit geht nicht. Man muss schon auch in der Familie schauen, wer macht jetzt gerade was und was kommt danach und wie sind die Prioritäten und daraus so eine, ja, so eine Familien-Prio-Liste erstellen. Und ich finde aber nicht, dass einer 100% zurückstecken muss, während der andere 100% irgendwie Gewinner ist, was diese Thematik angeht. Ich hatte das große Glück, mein Mann ist klassischer Geiger und er hatte quasi seine Karriere schon sehr vorangetrieben in jungen Jahren, so wie es eben bei Musiker ist. Und ich habe ihn schon kennengelernt, da war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Das heißt, für ihn war dieses Thema Karriere schon in gewissermaßen abgearbeitet. Er hatte auch zu sich selbst gefunden. Es war auch ihm klar, ich muss jetzt nicht der berühmteste Geiger sein, um glücklich zu sein. Also das war schon sehr, sehr schön, weil er für sich dieses Thema schon erlebt hatte. Er hatte den Applaus auf der großen Bühne, hat für den Papst gespielt mit Céline Dion. Also er hatte wirklich tolle Karrierepunkte und wusste aber, wie man eben jemand unterstützen muss oder sollte, der selber Karriere machen will. Und das war, glaube ich, unser größter Vorteil, dass er sofort in die unterstützende Rolle reingegangen ist. Und das ist eine Rolle, die, wenn man eine Familienkarriere ja verfolgt, hast du jemanden in der unterstützenden Rolle, die aber genauso wertvoll ist wie die Karriererolle als solches. Und das muss man aber auch, glaube ich, für sich verinnerlichen, weil der stützt, der dürfte sich nicht minderwertiger fühlen und auch nicht von dem anderen so behandelt werden, als würde er irgendwie einen wenig wichtigeren Job machen. Das ist so die wichtige Botschaft, ist am Ende, ich bin ja mit meinem Sohn schwanger gewesen, als ich die Praxis geplant und dann letztendlich habe ich ihn geboren und dann eröffnet. Also alles war in diesem Zeitraum. Und für mich war das schon klar, okay, ich mache jetzt einen Schritt, ich mache mich selbstständig, ich mache auch eine große Praxis, eine große Verantwortung. Und als Mutter habe ich auch eine große Verantwortung oder als gerade werdende Mutter. Und das werde ich jetzt einfach alles unter einem Hut bringen. Und dann bin ich auch mit meinem Säugling jeden Tag in die Praxis gegangen und mein Mann ist mitgekommen. Und wenn mein Mann einen Auftritt hatte, ist meine Mama mitgekommen. Ja, das heißt, wir haben schon auch einen Menschen in unser Leben reingelassen, wie unsere Familie, also Oma, Opa, Tante, die dann auch mit ausgeholfen haben, sodass mein Mann auch weiterhin aktiv sein Musikerkarriere verfolgen konnte. Aber wir haben das quasi schon ein bisschen priorisiert und gesagt, Praxis kommt jetzt als erstes. So, das ist wichtig, dass man den Praxisbetrieb sichert. Und dann kommt quasi er. Und wenn er einen Auftritt hat, dann kommt Oma. Und wenn Oma nicht kann, dann kommt Tante. Und so hatten wir quasi ein Netzwerk aus vielen helfenden Händen, die alle auch an das große Ganze geglaubt haben und die auch alle gesagt haben, wir unterstützen euch gerne bei eurem Vorhaben, weil wir das auch toll finden, was ihr macht. Und so ein Konstrukt, finde ich, sollte man sich versuchen zu erbauen, damit ja letztendlich Karriere, Familie, mehrere Karrieren unter einem Dach stattfinden können.
Ich glaube, du sagst da was wahnsinnig Wichtiges. Es ist nämlich nicht nur die unmittelbare, engste Familie, also der Mann oder die Frau, sondern es ist immer die Nähe von Onkel, Tante, Schwester, Bruder, Mutter, Vater, also Großmutter, Großvater, die es überhaupt ermöglichen. Ja, und ich glaube, jeder, der hier zuhört und Kinder hat und wirklich mal mit seinem Partner ins Kino will und hat ein kleines Kind, der weiß, dass ein Tag schon, ein Abendessen und ein Kinobesuch, sagen wir mal im Alter von unter 3 Jahren, dass es richtig, richtig toll ist, wenn man da mal einen Abend entlastet wird, ne? Und da mal Zeit für sich hat. Und dann muss man ja bei dir oder bei euch, muss man das ja sehen, diese Zeit braucht man, ja, sonst ist die Partnerschaft ja geschädigt oder man schädigt sie ja, ja, weil man sie nicht pflegt, ne, was man nicht pflegt, schädigt man. Eigentlich ein Motto für dein Leben, alles, was man nicht pflegt, schädigt man. Das andere ist, dass man ja auch dann die aktive Zeit für die Karriere braucht. Du hast gesagt, deine Mutter, ganz früher, für die, die den ersten Podcast gehört haben, die haben gehört, dass du in Sofia geboren bist und über Italien hergekommen bist. Ist deine Mutter jetzt auch? Wohnt die bei dir auch in der Nähe oder bei euch in der Nähe?
Ja, die sind quasi, wir sind ja immer als Familie weitergezogen. Die wohnen immer noch in Bonn, meine Eltern. Ich habe ja auch in Bonn studiert und habe auch während meines Studiums auch bei meinen Eltern gewohnt, um Geld zu sparen. Wir hatten nicht viel, ne? Es ist alles ja, hat man sich erarbeitet. Und weißt du, das, und die leben immer noch in Bonn, aber die sind eben ganz oft zu uns nach Düsseldorf gekommen und haben geholfen. Da hat meine Mama auch eine ganze Woche bei uns verbracht. Dann ist sie wieder nach Bonn zurück und dann kam sie wieder so ein bisschen so im Wochenrhythmus. Also wir haben viel ausprobiert, viel gemacht, viel ja schon auch zurückgesteckt, ne, muss man auch sagen, wenn man kleine Säuglinge hat, dann ist eben nicht viel mit ich mache was jetzt für mich oder Me-Time oder weiß ich nicht was, ne, sondern ich habe trotzdem Sport gemacht, dann habe ich die Kinder in den Kinderwagen gepackt, bin dann damit gejoggt. Also ich habe immer versucht, mit Kindern so normal wie möglich zu leben. Oder dann nimmst du sie halt beim Restaurantbesuch mit und dann hoffst du, dass sie einschlafen. Also irgendwie habe ich eben gesagt, meine Kinder sind jetzt ein Teil meines Lebens, aber die bestimmen nicht über mein Leben. Und nach wie vor ist es so, dass wir unser Leben leben und unsere Kinder sind immer bei uns. Also meine Kinder sind in der Praxis aufgewachsen. Das heißt, für die ist diese Zahnarztpraxis irgendwie ihr zweites Zuhause. Und dass ihre Mutter arbeitet, ist ein ganz normaler Umstand, ne? Und das finden die auch toll und ist auch eine super, super schöne Vorbildsfunktion. Und ihr Papa ist so derjenige, der mehr zu Hause war. Jetzt habe ich wiederum den Fokus auch ein bisschen verlagert, auch für uns. Gerade weil meine Tochter 5 ist, habe ich gedacht, Mensch, ich will diese noch ein paar Jahre mitnehmen und will mich mehr auf das Mutterdasein konzentrieren. Das ist auch durchaus etwas, was man in sein Leben spontan umstellen kann und kann sagen, ich arbeite jetzt weniger in der Praxis am Stuhl, ich nehme jetzt mehr Zeit für meine Kinder, weil beim ersten Kind konnte ich es vielleicht auch nicht so gut, ne? Das ist ja schon auch ein finanzieller Druck, der da herrscht, wenn du gerade neu gründest. Dann bist du froh, wenn das alles einigermaßen funktioniert und wenn du dann aber siehst, alles läuft und du hast dein zweites Kind, dann kannst du durchaus auch sagen, oh gut, jetzt verlagere ich so ein bisschen meine Zeit und bin dann mehr Mutter als in der Praxis. Und das alles ist im Fluss des Lebens, ne? Und nichts ist festgeschrieben, nichts ist Gesetz. Und so muss man das Leben leben, dass man sagt, es ist eigentlich immer von mir beeinflussbar, in jeglicher Art und Weise. Und ich bestimme am Ende, wie ich es leben möchte. Und es ist mein Leben, ne? Und dann sind die Kinder aber Teil meines Lebens, bis sie ihr eigenes Leben aufnehmen und aufbauen. Das ist, denke ich mal, so ein Generationsdenken, was man pflegen muss, um nicht zu vergessen, dass man selber etwas erschafft, es lebt, es vielleicht weitergibt. Aber wenn man sich beschneidet in dem und sagt, ich bin jetzt nicht nur, also in Anführungszeichen nur Mutter und pflege meine Karriere nicht, aber innerlich würde man das vielleicht wollen, dann geht man einen Kompromiss ein, für den aber niemand einen gebeten hat. Weil dein Kind hat ja nicht gesagt, Mama, hör auf bitte zu arbeiten, weil ich brauche dich jeden Tag 24 Stunden. Sondern man hat es angenommen, dass es so besser ist und hat das gemacht, weil vielleicht die Gesellschaft auch das irgendwie vorschreibt oder weiß ich, warum eigentlich man auf diesen Gedanken kommt, dass es so sein muss. Und dann geht man einen Kompromiss ein und weiß, dass man einen Kompromiss eingeht. Und irgendwann sagst du deinen Kindern, ja, also für dich habe ich jetzt das und das aufgegeben. Oder man sagt seinem Partner, also für deine Karriere habe ich mich jetzt aufgeopfert, ne? Und wie oft hört man oder sieht man das oder erlebt das? Und das ist genau das Resultat dessen, dass man einen Kompromiss eingegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, aus welchen Erwartungshaltungen auch immer, und eigentlich aber nicht das machen wollte. Und das ist das, was mir ganz wichtig ist, anderen Frauen zu sagen, man muss diesen Kompromiss nicht eingehen und das ganze Leben ist immer die eigene Entscheidung für etwas. Und wenn man 100% Vollblutmutter ist und sagt, ich will nur 24 Stunden für meine Kinder da sein, dann ist es fein und super. Und genauso ist es auch, wenn die Frau sagt, ich möchte eigentlich 24 Stunden meinen Job machen, weil das ist für mich meine 100%ige Erfüllung. Und Mutter kann ich trotzdem sein, ne? Oder nicht trotzdem, sondern umso mehr, ne? Also es gibt nichts, das entweder oder trotzdem und stattdessen, sondern man kann eben alles in seinem Hut, der unterschiedlich groß sein mag bei vielen, aber man kann alles in diesem Hut hineinpacken und sich sein eigenes Lebensrezept schreiben und dann glücklich danach leben.
Mhm. Zwei Themen dazu. das Thema Sport und das Thema Schlaf. Wie gewichtest du das und was sind da so deine Rhythmen? Und jetzt zu unserem Unterstützer und Partner, der BFS Health Finance. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzt die BFS auf beides. Das BFS-Team bietet dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen hast oder Unterstützung in deiner Praxis benötigst, die BFS ist für dich da. Mit der BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Eine gute Frage. Sport ist für mich eine absolute Lebensnotwendigkeit. Also aus dem Sport ziehe ich meine komplette Energie. Und deswegen ist Sport für mich ein täglicher Begleiter. Also ich mache jeden Tag Sport, ganz unterschiedlich, ob es jetzt im Fitnessstudio ist, irgendwie Fitness, Gewichte heben, ob es Laufen ist, ob es Fahrradfahren ist, ob es Rollerbladen ist, was ich über alles liebe. Und das verbinde ich immer irgendwie mit meinem Alltag. Also wenn ich in die Praxis fahre, dann fahre ich nie mit dem Auto, sondern ich jogge immerhin oder ich fahre mit dem Fahrrad oder mit den Rollerblades genauso zurück. Wenn ich meine Kinder irgendwo hinbringe, passiert es immer mit dem Fahrrad. Also jeder Weg ist immer zu Fuß. Also ich nutze so gut wie nie das Auto, weil für mich eben Sport eine absolute Lebensnotwendigkeit ist. Und auch mit meinen Kindern habe ich viel Sport getrieben, wie gesagt, ab in Kinderwagen und dann wird gejoggt oder Rollerblades gefahren. Meine Kinder versuche ich jetzt von Kindesbeinen an Sport, für Sport zu begeistern. Den bringe ich irgendwie allen Sportarten bei und dann sollen die selber schauen, was denn am meisten Spaß macht. Aber ich möchte denen eben Zugang zu allem geben. Weil den Zugang hatte ich als Kind nicht. Meine Eltern sind beide nicht sportlich und haben viel gearbeitet und das ist was spielte gar keine Rolle, Sport in meiner Familie, zu meiner Kindheit. Und zum Glück gab es so in der Schule so Aktivitäten nach der Schule und ich habe, glaube ich, dann irgendwie meinen ganzen Nachmittag damit verbracht, von einer Sport-AG in die nächste zu gehen, um mich da auszutoben. Und möglicherweise wäre ich auch eine gute Sportlerin geworden, aber man weiß es halt nie, weil es irgendwie keiner zu dem Zeitpunkt getriggert hat, aber es macht nichts. Also für mich ist Sport eine sehr, sehr, sehr wichtige Komponente im Leben und auch etwas, was uns mit Sicherheit helfen wird, gesünder zu altern, bewusster zu altern. Und wenn ich 80 bin, dann will ich immer noch selber aus dem Stuhl aufstehen können, ohne dass mir jemand anders helfen muss, also mit meiner eigenen Muskelkraft. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das bewusst macht, wofür macht man das eigentlich? Ne? Es ist nicht nur fürs Hier und Jetzt, sondern es ist eben ein großer Helfer, dass man unabhängig bleibt in jeder Altersstruktur.
Ja, guter Punkt, deine Kinder. Du sagst, du schläfst zu jeder Sportart. Welche Sportarten hast du denn da? Basketball, Fußball, so die klassischen oder was?
Ach ja, eigentlich die klassischen. Basketball, Fußball, Tennis. Ich habe jetzt selber angefangen, Tennis zu spielen, was mir unfassbar viel Spaß macht. So, das heißt, Tennis ist jetzt, wir sind eine ganze Familie, sind Tennisfieber, aber ansonsten Schwimmen, also alles Mögliche, was man so macht als Kind und was auch so die Schule auch an Aktivitäten bietet. Aber was sich so schon rauskristallisiert bei meinen Kindern, ist so ein Ballsportart. Ne? Also mein Sohn spielt gerne Fußball, aber eben auch Tennis und meine Tochter ist wirklich begeisterte Tennisspielerin. Also sie hat auch jetzt jeden Tag Tennisunterricht mit 5 und macht das echt toll. Und mir ist es eine riesen Freude und ein unfassbares Privileg, ihr dabei zuzuschauen.
Ja, Wahnsinn, spannend. die Schlafkomponente bei dir? Wie wichtig ist dir Schlaf und hast du da feste Ritualien?
Ja, es ist ein ganz wichtiges Thema, Schlaf, was viele unterschätzen. Schlaf ganz wichtig bei mir und ich versuche immer 7,5 Stunden zu schlafen. Also das ist so meine Regel. Das habe ich tatsächlich aus einem Buch und zwar der 5-Uhr-Club. Ich weiß nicht, manche haben es vielleicht gelesen, vielleicht nicht. Ein sehr interessantes Buch, was eben viel mit Ritualen zu tun hat und eins davon ist, um 5 Uhr aufzustehen, um dann den Tag so zu konstruieren, dass du, also ne, um 5 Uhr dann bist du erstmal mit dir alleine, du kannst deine Gedanken manifestieren und du bist einfach ganz anders produktiv, als wenn es dann schon 10, 11 Uhr ist, wo irgendwie schon das Handy klingelt und du den nächsten Call hast, der Patient da sitzt und deine Kinder vielleicht noch was von dir wollen. Und ich habe das eine lange Zeit praktiziert, der 5-Uhr-Club, bis mein Mann dann irgendwann sagte, wenn du weiterhin um 5 Uhr aufstehst, sind wir bald geschieden, weil das geht mir total auf die Nerven. Und habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es echt ein bisschen antifamiliär, dieses 5-Uhr-Ding. Ich werde es irgendwann wieder aufnehmen, weil es war eine geile Zeit. Aber ich habe verstanden, dass das nicht kompatibel ist. Und von da, also da quasi habe ich es mir angewohnt, 7,5 Stunden zu schlafen, weil sonst ist es schwierig, um 5 Uhr aufzustehen. Ne? Wenn du jetzt 9 Stunden schläfst, dann musst du irgendwie ganz früh ins Bett. Und habe mir das dann beibehalten bis heute. Aber am Wochenende schlafe ich schon länger. Also eigentlich liebe ich es, lange zu schlafen. So 9, 10 Stunden, dann Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Dann fühle ich schon so richtig, wie ich voller Energieladung in den Montag starte, also Wochenende. Versuche ich auch echt auszuschlafen. Deswegen gehe ich auch nie so spät aus, muss man sagen. Dann gehe ich halt, treffe ich Freunde eher dann um 6 Uhr zum Dinner und nicht um 8 oder um 10, damit man dann auch irgendwie am Wochenende schon um 12 dann im Bett liegt.
Also ich höre raus, die große Partyzeit ist vorbei.
Ja, man kann super Party machen am frühen Abend oder am Nachmittag. Das machen die Italiener schon, das nennt sich Aperol. Weißt du, und dann trifft man sich irgendwie zum Aperol und das ist so irgendwie um 4 Uhr nachmittags und der Ganze auch schon irgendwie, da kommt das Aperol Spritz übrigens her und dann, also da ist es nicht schlecht, du, es ist eigentlich viel besser.
Also ich höre daraus, dass du auch dem einen oder anderen Gläschen auch durchaus, dass du nicht so übergesund lebst, dass du das alles komplett ausschließt.
Ach Quatsch, nein, nein, nein. Also ich hatte so diese Aztekenphasen, wo ich dachte, ich müsste mich jetzt irgendwie mit allem maßregeln und dann das nicht essen und dies nicht und kein Alkohol und weiß ich nicht und 4 Liter Wasser am Tag. Und also man kann schon sich da reinsteigern in so einen Lebensstil und es ist mit Sicherheit auch das Gesündeste. Aber am Ende beschneidet man sich auch selber manchmal viel zu sehr, ohne es zu merken. Und das ist auch nicht richtig, ne? Also ich finde, dass man muss so ein gesundes Mittelmaß haben zwischen ich führe ein gesundes Leben, aber ich habe auch eine tolle soziale Komponente, weil wenn wir ehrlich sind, du gehst auf eine Party und du sagst, ich trinke keinen Alkohol und alle sagen, oh wow, cool, ne? Total, also mega und so, würde ich auch gerne. Und trotzdem ist es nicht die gleiche Party, als wenn du sagst, komm, ne? Ich mache jetzt auch irgendwie ein bisschen mit und nehme auch ein paar Drinks mit. Und das ist schon blöd, wenn du darauf verzichten musst, ne? Weil Alkohol hat ja schon eine sehr soziale Komponente und es entspannt dich auch ein bisschen. Und ich finde, wenn man sich das komplett wegdenkt und sagt, nee, ich mach das jetzt nicht, hat auch so einen Genussfaktor, ne? So Rotwein und dann beschäftigst du dich damit und welchen Jahrgang und was, woher. Und dann, weißt du, dann testest du, na, schmeckt lecker. Seid ihr, ne? Das ist auch so ein Belohnungscharakter. Man muss nur gut damit umgehen können, ne? Weil macht man sich nichts vor, wenn du eine Vollzeitmutter bist und hast dann ein Unternehmen und hast Familie und hast dies, das und Sport, dann kannst du jetzt nicht irgendwie jeden Abend hoch die Tasten machen. Das funktioniert einfach nicht, ne? Weil du kannst dich gar nicht regenerieren und das geht gar nicht. Aber du kannst schon immer sagen, so, ne, dann und dann und das, dann mache ich was ganz Tolles und hast ein tolles Restaurant und dann trinkst du eine tolle Flasche Wein, dann trinkst du halt keine 3 Flaschen, sondern eine. Die ist aber ganz besonders toll, weißt du so. Und so kann man sich das schön machen, ohne dass man in irgendein Extrem abrutscht. Weder zu viel noch irgendwie gar nicht.
Hm. Ja, verstehe ich gut. Es wäre eigentlich so, in den letzten 2, 3 Jahren fing es an, auch gerade mit den großen bekannten Ärzten, Andrew Huberman, Peter Attia und so, die im Prinzip nur noch propagiert haben, was ja auch medizinisch richtig ist, dass Alkohol sehr viel zerstört, eigentlich noch sehr, sehr früher als Gift einsetzt, als man, also als einem so bekannt ist. Also es hat ja eigentlich nur Downside. Und das, was ich immer so als Gegenposition höre und auch für mich selber annehme, ist, dass es eigentlich aber auch Zusammensein ist. Ne? Das ist das verbindende Element. Du hast nämlich das Bild, das du beschrieben hast mit der Party oder mit der Feier. Ja, alle nicken anerkennt und irgendwie ist man dann doch nicht so irgendwie mit dabei. Es ist dann doch keine Togetherness oder so. Ne? Das ist dann irgendwie, ist man dann für sich so ein solitärer Krieger. Ich sehe das Bild sehr gut und ich finde da dieses gesunde Mittelmaß, was einem an mehr an Lebensfreude bringt, hoffe ich, dass das die Downside an vergifteten Gehirnzellen sozusagen übertrifft. Das ist immer so ein bisschen meine kleine Hoffnung.
Ja, du, das Ding ist, ich glaube, du musst auch die Menschen wachrütteln für ein Thema, ne? Und das ist ja das, was diese Menschen tun und was dieses Extreme, was macht eigentlich Alkohol mit uns? Und dass es eigentlich ein Nervengift ist. Und das muss man auch schon auch gehört haben und auch in der Intensität, um sich irgendwo so einzupendeln, dass es das gesunde Mittelmaß ist. Weil du kannst schon sehr schnell in einen Habitus abrutschen, wo du sagst, das ist ein regelmäßiges Genussmittel. Und das darf es nicht sein, ne? Aber damit wir von diesem wegkommen, wo wir sagen, oh, das früher hieß es so, oh, ein Glas Rotwein jeden Tag, das ist ja gesund. Und ich glaube, aus diesem Credo, irgendwie jeden Tag Alkohol zu sich zu nehmen, kannst du nur rausgehen, wenn du das andere Extrem hörst. Das ist Gift und irgendwo in der Mitte dann gut. Also ich glaube, ich finde es gut, dass du ein Thema mal extrem bearbeitest, um auch so eine Wachheit und Aufmerksamkeit dazu zu erzeugen. Und jeder findet dann seinen Kompass und macht es so, wie es für ihn am besten ist. Aber es sollte einem schon immer bewusst sein, was tue ich jetzt gerade mit mir und meinem Körper und ist es gut, ist es schlecht und wie oft tue ich das dann, ne?
Ja, guter Punkt. Ich sehe hier sehr blass aus und du siehst blendend aus wie immer. Erwische ich dich gerade im Urlaub oder wie ist das? Das heißt, kriegst du das so, worauf ich raus will, kriegst du eigentlich auch in dein Arbeitsleben mit zwei Unternehmen, ne? Also Praxis und Mint, kriegst du da eigentlich auch irgendwie so die Familienzeit, so im Urlaub mit eingeplant? Ich meine, du hast es ja, mit der 5-Jährigen ist es wahrscheinlich auch einfacher. Mit dem 10-Jährigen gibt es ja schon gewisse Schulverpflichtungen. Aber wie organisierst du da dein Leben oder euer Leben?
Ja, ich habe tatsächlich für mich entschieden, meine Kinder sehr viel von der Welt zu zeigen, selber sehr viel zu sehen. Mein Leben war ja sehr durch viel Arbeiten bestimmt. Also ich bin im Prinzip aufgewachsen und hatte das Gefühl, ich muss 24 Stunden arbeiten, um es überhaupt zu schaffen. Und so war es auch. Ich komme ja aus ganz einfachem Verhältnis, haben wir schon in den Episoden davor auch erzählt. Und ich habe immer so aus dem Nachteil herausgelebt. Was will ich damit sagen? Ich hatte immer das Gefühl, benachteiligt zu sein, weil ich Ausländer war, weil ich vielleicht nicht so gut Deutsch gesprochen habe, weil ich irgendwo neu war, weil ich keinen Background hatte, weil ich keine reichen Eltern hatte, weil ich keine finanzielle Unterstützung hatte. Ne, all das, was ich manchmal rechts und links von mir gesehen habe, habe ich gesagt, Mensch, schade, dass ich das nicht habe. Ne? Und so, also muss ich das selber mir irgendwie erarbeiten. Und das hat immer so einen gewissen Nachteilsdenken in mir gehabt. Und dieses Nachteilsdenken mündete dann in noch mehr Arbeiten und noch mehr Arbeiten und noch mehr Arbeiten. Und irgendwann stand ich da und habe gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich wann, wie, welcher Tag ist heute, weil nur noch mein Terminkalender, mein Alltag regiert. Und ich müsste mir im Prinzip auch für meine Freizeittermine reinmachen, damit ich überhaupt so dazu komme oder meine Kinder zu sehen. Oder irgendjemand fragte mich, ah Mensch, ich habe dich hier im Restaurant gesehen, da warst du mit einer Freundin. Da habe ich gesagt, ich war bestimmt nicht mit einer Freundin, das war bestimmt ein Geschäftstermin, weil ich habe gar keine Freundin. und dann dachte ich mir so, bist du eigentlich ein komischer Mensch, weil sich so dein Leben um deine Familie, um deine Arbeit dreht und eigentlich gar nicht mehr um dich und Freizeit, ne? Und dann war so ein bewusster Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe zwei Unternehmen, aber ich habe auch darin wundervolle Mitarbeiter. Und wie wäre es denn, wenn ich einfach diesen Mitarbeiter viel mehr Verantwortung gebe, als ich es heute tue, und mich etwas herausziehe, um wieder mehr zu mir selbst zu finden, mehr Zeit zu haben, auch für mich Dinge zu tun, vielleicht mal eine Freundin zu finden, mit meinen Kindern mehr Zeit zu verbringen. Und das war so ein bewusstes sich herausziehen aus dem täglichen Business. Und das war letztendlich eine ganz, ganz, ganz große Überraschung für mich, was ich da erlebt habe, was ich nie für möglich gehalten habe, weil ich tatsächlich heute ganz stolz auf meine zwei Unternehmen blicke und darin unglaublich tolle Persönlichkeiten sehe, die sich da wiederum auch selbst verwirklichen. Also indem ich mich zurückgezogen habe, habe ich Platz gemacht für unfassbare Talente, die sich vielleicht vorher in der Art gar nicht entfalten hätten können, wenn ich da die ganze Zeit als Platzhirsch die Fahne hochgehalten hätte. Und das ist heute für mich so die größte Erkenntnis bis jetzt in meinem Leben. Und das kann ich wirklich nur vielen anderen Zahnarztpraxeninhaber raten. Gibt der nächsten oder der übernächsten Generation eine echte Chance. Und mit einer echten Chance meine ich eine echte Chance, ne? Weil viele, die ihre Assistenzzeit anfangen, machen dann den ganzen Tag Füllungen oder Wurzelfüllungen, ne? Und dann nur der Chef macht die Implantate und nur der Chef macht die großen Arbeiten. Warum? Also ich frage mich, ne, was soll das? Das kann ja eigentlich nur daran liegen, dass der Chef entweder hatte die falschen Assistenzzahnärzte rausgesucht, weil dann traute denn das nicht zu. Oder ist es ein Ego-Ding, ne? Und ich glaube, wir können nur ausbilden oder wir können nur zu Mentoren werden, wenn wir Platz machen. Und auch wirklich Platz machen. Nicht Pseudoplatz, sondern echter Platz. Und diesen Platz von anderen annehmen lassen. Ich vergleiche das immer wie eine Bühne, ne? Ich habe gesagt, ich habe mir meine Bühne kreiert und darauf habe ich irgendwie performt und es war schön und den Applaus, ne? Und das Publikum war da und alles ist toll. Und jetzt ist schön, die Bühne auch jemand anderen zu geben. Ne? Es ist ein Konzertsaal und da kann jetzt auch ein anderer auf die Bühne. Und das Publikum darf auch jemand anders jetzt mal sehen und auch jemand anderen applaudieren. Ne? Und das ist eben die Sache ist, wenn du eine One-Man-Show machst, dann wirst du immer die Bühne für dich besetzen, aber du wirst immer auf dieser Bühne alleine sein. Und wenn du diese Bühne irgendwann freigibst für andere, und dich ins Publikum stellst und dann hochguckst und dann die Performance der Menschen siehst, denen du vielleicht ein bisschen das Tanzen beigebracht hast und ein bisschen das Singen beigebracht hast. Und auf einmal sind sie so gut, dass du denkst, boah, können das ja schon fast besser als ich. Aber wie schön ist das denn, ne? Dass du die Bühne erschaffen hast und dass du denen auch nochmal die Skills mit auf den Weg gegeben hast und sie jetzt so eine tolle Performance hinlegen können. Und dann kannst du dich eigentlich dann ins Publikum zurücklehnen und applaudieren. Und das ist viel schöner, als da selber auf der Bühne zu stehen.
Ich glaube, damit hast du gerade eigentlich auch den perfekten Übergang zu meinem nächsten großen Punkt gemacht. Also erstmal, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, denn ich möchte da auch im Detail nochmal mit dir drüber sprechen. Du sagst, du gehst so ein bisschen aus der operativen Arbeit raus. Also, wir fangen mal an. Du bist 5 Tage die Woche am Bohren. Ne? Also wir bewegen uns jetzt in deiner Praxis. Wer den ersten Podcast von uns hört, der sieht, dass du nicht 5 Tage in der Praxis gewesen bist, sondern eher 6,5. Ja? Und da ziehst du dich jetzt ein bisschen zurück. Das heißt, wir sind doch in einer Situation, wo sie sagen, oh, Mariana, ich möchte nur zu Mariana. Mariana hat erst in 4 Wochen Zeit, okay, ich warte 5. Mariana hat erst in 6 Monaten Zeit, okay, ich warte 7. Ne? Also von dieser Situation aus deiner Praxis, das war sozusagen ist die Ausgangssituation. Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden, dass du jetzt weniger bzw. deutlich weniger operativ bohrst in deiner Praxis. Ist das korrekt? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut. Ich bin quasi weniger am Stuhl und viel mehr in der Mentorrolle, weil ich glaube, dass du nur Mentor sein kannst, wenn du nicht mehr selber am Stuhl sitzt. Also ich sage mal so, ich habe angefangen auszubilden, indem mir die jungen Zahnärzte beim Bohren zugeguckt haben. Und dann entsteht die Situation, dass, ne, die gucken zu und gucken zu und gucken zu. Aber irgendwann muss man aus diesem Zugucken rausgehen und es selber machen, ne? Dafür brauchst du aber eben auch die Patienten. Und wenn du dann die große Masse an Patienten machst oder alle sagen, ich will zuvor Dr. Mincheva, dann können die anderen eben nicht zum Zuge kommen. Und dann haben sie zwar zugeguckt und das ist so ein bisschen wie das Zückerchen, na, guck mal so, und dann will man auch dran lecken, aber es geht nicht, ne? Weißt du so? Und ich finde, das ist eine ganz schwierige Situation, weil das ist ein Handwerk, was wir lernen. Und dieses Handwerk muss man handwerklich erlernen und dafür muss man eben viel Praxis sammeln. Und da die Praxiskapazitäten nun mal nicht unendlich sind, muss man einfach seine Patienten auch weggeben und sagen, so, ne, die vertraue ich dir jetzt an und du machst das jetzt anstatt ich. Und dann ist nämlich ein ganz anderes Anlernen oder Mentoring, weil dann geht es wirklich um die wesentlichen Dinge, ne? Was hast du gut gemacht? Was kannst du besser machen? Modellanalyse, wie sieht die Präparation aus? Geht es noch besser? Wie sieht der Abdruck aus? Wie kann man das verbessern? Dann arbeitest du in deinem eigenen Konzept und dann verbesserst du dein eigenes Konzept, weil du nicht mehr im Konzept selber steckst, sondern das Ganze mal von außen betrachtest. Und man sieht, läuft das optimal? Ist es so richtig? Oder sollte man vielleicht einen Schritt nochmal anders machen? Weil auf einmal auch andere in deinem Konzept arbeiten. Und ich bin zu 100% einer Meinung. Und zwar, solange du viel zu sehr selber in allem involviert bist, wird es dir nicht gelingen, deine Praxis oder dein Unternehmen, egal was es ist, zu perfektionieren und zu einem wirklichen Unternehmen zu machen. Denn ein Unternehmen bedeutet, dass das ohne dich funktioniert. Du bist ein echter Unternehmer, wenn du nicht im Unternehmen bist und dieses Unternehmen funktioniert. Und das ist das, was man ganz klar auch in die Verantwortung sehen muss, weil wir Zahnärzte, wir haben ein Personengeschäft, das von uns abhängig ist, aber wenn wir ein Value darstellen wollen in dem, was wir tun, dann müssen wir ein Konzept finden für unsere Praxis, das ohne uns funktioniert. Denn wenn wir morgen nicht mehr können, egal warum, dann soll es doch weiter funktionieren. Und das ist der Punkt, wenn wir auf andere Unternehmen blicken und sagen, Mensch, das ist irgendwie, weiß ich nicht, McDonald's oder was auch immer, egal, ne, welche große Unternehmen, wie auch immer, die sich über mehrere Generationen halten, da ist nicht der Gründer noch drin und hat die CEO-Position und rackert da jeden Tag, aber der ist vielleicht immer noch da im Operativen und verbessert und optimiert. Aber das kannst du nur, wenn du dich in einen Schritt nach außen begibst, um das große Ganze wiederzusehen.
Wie hast du den Übergang dazu geschaffen? Ich meine, abrupt geht nicht, ne? Es muss ja peu à peu gehen.
Absolut, gute Frage. Und das ist tatsächlich das Schwierigste an dem Ganzen. Weil, weißt du, wenn die Patienten dreimal sagen so, nee, aber ich weiß nicht, also wenn die Frau Doktor das nicht macht, dann suche ich mir eine andere Praxis. Gut, man muss ein bisschen Nerven haben an der Stelle, um zu sagen, das ist jetzt Gesetz und das ist unser Konzept und so wird es durchexerziert. Das heißt, jeder muss davon in Kenntnis sein, dass du sagst, es ist jetzt eine bewusste Entscheidung, mich aus dem Operativen rauszuholen. Und dann machst du es peu à peu, so dann bist du nicht 6,5 Tage, sondern dann 4 Tage, dann 3 Tage, dann 2 Tage, dann bist du zwar da, aber nicht am Stuhl, so, ne? Und das ist alles so ein fließender Übergang, aber du nimmst alle mit und sagst so, Leute, das Ziel ist es, dass es dem Patienten egal ist, ob er bei mir behandelt wird oder bei dir. So, wie schaffen wir das? Und das ist ein gemeinsames Projekt. Das heißt, es ist nicht etwas, was ich durchboxe oder nur die Sprechstundenhilfe, sondern das ist das, was wir alle kommunizieren nach außen. Und da muss man ein bisschen Geduld haben, aber vor allem konsequent bleiben und nicht das verwässern lassen und nicht sagen, oh, okay, also jetzt bin ich dann doch wieder 3 Tage am Stuhl und zwar, ne? Sondern wirklich konsequent bleiben und es durchziehen. Weil eins muss man verstehen, wenn man was Großartiges erschaffen hat, und ich vergleiche das jetzt mit einem Sternelokal. Und du bist ein Koch und du kochst mit Leidenschaft. Und du hast es geschafft, 3 Michelin-Sterne dir zu erkochen. Weil du hattest die tollen Rezeptideen, aber dein Team hat es dir möglich gemacht, diese Rezeptideen auf den Tisch zu bringen, und zwar immer wieder in die gleiche Qualität, immer wieder so, dass wenn der Michelin-Sterne-Prüfer da war, dass es genau in der Qualität war, wie du es dir immer vorgestellt hast. Und deswegen ist es so, dass wenn du 3 Michelin-Sterne hast oder egal wie viele Sterne und du bist als Koch und du verlässt das Restaurant, dann nimmst du nicht die Sterne mit, sondern die Sterne bleiben im Restaurant, weil das die Sterne deines Teams sind, deines Konzeptes. Und das ist das, was in jedem Business der Fall ist. Das ist das Team, das sich die Sterne verdient hat. Und es ist das Team, bei dem die Sterne bleiben. Also es ist nicht der eine, sondern immer das Team. Du brauchst den einen als Motor für den Team. Aber irgendwann, wenn dieses Team läuft und wenn das Konzept etabliert ist, ist es ein Team, was die Sterne verdient. Und das Gleiche ist es in der Zahnarztpraxis. Und ich würde behaupten, das Gleiche ist es in jedem anderen Business. Nur dass die Glanzleistung ist es, dieses Team zu erschaffen. Und das ist manchmal das, was vielleicht schwierig ist.
Ja, das ist ein guter Punkt. Diese Analogie, die habe ich so noch nicht gehört, aber die übernehme ich gerne, weil das eigentlich ein sehr schönes Bild ist. Schlussendlich siehst du es ja, wie sich auch Unternehmen entwickelt haben. Ne? Also die ersten Automobilunternehmer, der Daimler und der Benz, die haben den Wagen selber zusammengeschraubt. Dann wird es irgendwann größer und heute ist keiner mehr aus dem Top-Management auch nur in einer Automobilfabrik. Das läuft ja alles, weil es da einen festen Rahmen gibt, wie etwas gemacht wird, einen festen Fehler-, Risiko- und Verbesserungsmanagement-Ansatz, der da gefahren wird. Man muss nur diese ganzen Tools, diese ganzen Management- und Unternehmertools, die muss man halt etablieren. Ja? Man braucht ein sehr, sehr gutes Qualitätsmanagement. Man braucht sehr gut beschriebene Abläufe, die permanent wachsen und sich permanent überholen und besser werden. Man braucht gute Software, die man da einsetzt in seiner Praxis. Sind das die Dinge, die du noch als Praxisinhaberin auswählst? Das heißt, beschäftigst du dich damit, wie du das Team da besser machen kannst? Oder gibt es da auch eine Rolle bei dir, an die du das delegiert hast? Also wie wird bei dir oder bei euch die Weiterentwicklung sozusagen diese Endlosigkeit eines Unternehmens, wie wird die gelebt?
Ja, das wird immer im Team im Prinzip besprochen und umgesetzt. Denn irgendwann, wenn du in dieser Situation bist, dass du sagst, das Team ist der Sterneträger, dann ist auch immer das Team der Innovationsmotor. Und das ist, was ich auch sehr stark lebe, ist am Anfang war das alles aus mir heraus. Ne? Wenn ich gesagt habe rechts, dann sind alle rechts gegangen. Wenn ich gesagt habe links, dann sind alle links gegangen. Wenn ich gesagt habe, das ist gut, dann war das gut. Und wenn ich gesagt habe, das ist schlecht, dann war das schlecht. Aber war das tatsächlich so? Weiß ich nicht. So, ne? Und wenn du aber dann sagst, wir leben als Team und wir haben uns als Team die Sterne erkocht, dann ist es das Team, was dann in Zukunft sagt, das ist jetzt, wir gehen nach rechts und wir gehen nach links und sollen wir nicht das ausprobieren, sollen wir nicht das ausprobieren. Und das ist das Schöne, weil du in dem Moment gibst du auch den anderen die Möglichkeit, innovativ zu werden. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Entscheidendes, dass wir auch Räume schaffen, für andere sich zu entwickeln. Weil nur weil heute vielleicht jemand nicht so innovativ ist, heißt es nicht, dass es vielleicht morgen wird. Und wenn wir aber nicht in diesem Teamgedanken leben, werden wir es niemals erfahren. Das heißt, vielleicht haben wir in der Praxis oder in unseren Unternehmen eine Perle, die wir nie so gesehen haben, weil wir denen nie die Möglichkeit gegeben haben, sich zu entfalten. Wenn wir aber dem Team sagen, es ist hier eine Teamleistung und wie kannst du als Teammitglied dazu beitragen, dass das alles besser und noch schöner und noch toller für uns alle ist, dann machen sich alle Gedanken und dann ist es ein ganz anderer Aspekt und auch ein ganz anderes Unternehmensdynamik, als wenn du alles von oben heraus diktierst. Und das ist das, was ich für mich so entdeckt habe, ist, je weniger ich von oben herab diktiere, je mehr ich mich in dieses Team auch als ebenbürtiges Teammitglied einfüge, umso schöner wird es. Also wenn wir heute jemand Neues einstellen in der Praxis, dann ist es eine kollektive Entscheidung, ob wir das tun oder nicht. Oder wenn wir uns für jemanden verabschieden, dann müssen alle sagen, also mit dem zu arbeiten ist echt schwierig. Ne? nicht nur ich, dass ich sage, ich finde den schwierig, sondern ich spreche, findet ihr den auch schwierig? So. Und dann sagen alle so, ja, oder alle sagen, nein, ne? Und dann sage ich, okay, dann ist es vielleicht irgendwie, liegt es vielleicht an mir. Na, es, aber das ist so, weißt du, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man so Teamwork hat, was man ja in der Zahnarztpraxis ja total hat. Ne, das ist ja, da kann der eine nicht ohne den anderen und umgekehrt. Und da muss man viel mehr kollektive Entscheidungen treffen und auch kollektive Innovationen und Prozesse festlegen, als dass es nur einer vorgibt und es die anderen tun, aber es ohne zu verstehen. Weil das ist nämlich der Punkt, wenn du etwas tust, ohne dass du dahinter stehst zu 100%, dann ist es Stress. Weißt du, dann macht dir das Stress. Weil du tust etwas, was du vielleicht nicht ganz verstehst, wo du sagst, weiß ich nicht, ich finde aber, es ist anders vielleicht besser. Aber ich tue es, weil mein Chef es so gesagt hat. Also hast du eigentlich permanent Stress auf der Arbeit. So, und sowieso haben unsere Patienten einen sehr hohen Stresslevel, weil sie ja Angst haben von dem, was sie tun. So, und jetzt ist unser Stresslevel und deren Stresslevel und dann addiert sich das zu einem unfassbaren Stresslevel und dann ist der zahnmedizinische Job dann ein sehr anstrengender, weil er nur noch aus Stress besteht. Und wenn wir das rausnehmen und sagen, es ist jetzt eine kollektive Entscheidung und wir tun etwas, weil wir jetzt alle beschlossen haben und weil wir überzeugt sind, dass es besser für uns ist und dann tun wir das aus der Überzeugung heraus, dann ist es kein Stress mehr, sondern dann wird es zu einer Passion und dann tun wir etwas mit Leidenschaft, weil wir selber dazu entschlossen haben, das zu tun und es in der Art zu tun, wie wir es tun. Und dann ist es ein völlig anderes Ding. Es ist die gleiche Tätigkeit, aber aus Stress ist Leidenschaft geworden. Und wenn die Leidenschaft, unsere Leidenschaft auf den Stresslevel unserer Patienten trifft, dann entschärft es deren Stress. Weil sie sehen, wir tun etwas mit Leidenschaft und das nimmt ihnen den Stress weg. Weil dann verstehen sie, okay, ich bin hier in guten Händen, ich kann loslassen und ich kann versuchen, mich ein bisschen zu entspannen. Das ist ein absoluter Schlüsselmoment in einer Zahnarztpraxis oder vielleicht in anderen Praxissituationen oder Business-Situationen, wo wir sowieso mit Menschen arbeiten, die einen sehr hohen Stresslevel mitbringen.
Verstehe ich. Aber ganz konkret, wenn jetzt zum Beispiel Einstellungen zu machen sind, machst du die Vorstellungsgespräche und stellst ein. Aber es ist ja nicht so, dass es da auch so kollektive Einstellungsgespräche gibt.
Weißt du, wie das abläuft? Das Vorstellungsgespräch ist ja klassisch, ne? Jemand bewirbt sich, so Vorstellungsgespräch, dann denke ich so, okay, könnte passen, ne? So. Und dann gibt es einen Probearbeitentag. Und nach diesem Probearbeitentag stimmen alle ab, ob diese Person gut oder schlecht ist.
Ne? Ja, okay. Ja, das kenne ich, ja.
Also es ist schon ein kollektives Vorstellungsgespräch, wenn du so willst. Und es wissen auch die sich vorstellen, weil ich sage denen so, ne, also ja, grundsätzlich, ne, passen die Rahmenbedingungen und gerne eben Probetag, weil wir hier entscheiden im Kollektiv, wer ins Team kommt und wer nicht. So, und das kommuniziere ich auch ganz offen. Also das ist allen Seiten bekannt, wie das funktioniert.
Jetzt sehe ich das häufig bei Praxen, wo der Inhaber oder die Inhaberin, wenn die Praxen groß geworden sind, ne, also schon 10 Zahnärzte, Zahnärztinnen oder noch mehr, dass dann nicht unbedingt die Fluktuation geringer wird, sondern tendenziell größer, weil es dann natürlich auch in solchen Teams dann Leistungsträger gibt, die sagen, ey, warum soll ich hier bleiben? Warum mache ich mir nicht 3 Ecken weiter eine eigene Praxis auf und mache es selber? Bist du damit auch schon konfrontiert gewesen? Oder, ich meine, du kennst es ja selber von, ich meine, du warst in der Kaiserberg-Klinik, ne? Da haben wir uns ja, glaube ich, damals kennengelernt. Lass es 15 Jahre her sein oder so, ne? Aber es war ja schlussendlich auch so, dass du als Top-Leistungsträgerin irgendwann gesagt hast, okay, kriege ich selber hin. Hast du mit dieser Thematik auch zu tun?
Ja, ich glaube, dass es der natürliche Werdegang ist und ich glaube, dass man das eben nicht als etwas Schlimmes ansehen sollte, sondern als eine natürliche Entwicklung, die sowieso stattfindet und sich auf diese Entwicklung auch vorbereitet. Warum sage ich dir das so? Weil wir haben jetzt ganz viel über Konzepte gesprochen und dass ein gutes Konzept eigentlich dir erlaubt, nicht jeden Tag am Stuhl zu sitzen, dir vielleicht erlaubt, dein Konzept noch weiter zu verstärken. dieses Konzept ist auch das, was deine Praxis immer ein Motor sein wird. Egal, ob darin eine Frau Dr. Müller arbeitet, eine Frau Dr. Schäfer, ein Herr, wie auch immer. Bei Herrennamen tue ich mich schwer. So. Ich bin eigentlich eine sehr feminine Praxis. Also das, aber das ist im Prinzip das, was man auch, ich weiß die Herausforderung, die du ansprichst, ne, der hohen Fluktuation, gerade in großen Praxen. Und auch, dass man als Unternehmer davor Angst hat, weil da hat man gerade jetzt jemand gefunden und das ist super und auf einmal ist er weg und dann denkt man, oh Gott, jetzt der ganze Umsatz und wer soll das jetzt wieder aufnehmen? Aber man muss das viel dynamischer sehen. Das heißt, wenn du ein starkes Konzept hast, dann ist es im Prinzip egal, wer dieses Konzept umsetzt. Es ist das Konzept. Weißt du, und das ist eben die Sterneküche. Wenn du es geschafft hast, Sterneküche-Niveau zu sein, dann kann durchaus immer wieder der eine Koch und woanders und er macht ein tolles Restaurant woanders, super. Aber du wirst immer das Sternelokal sein, weil der gegangen ist, der macht Platz für jemand anders. Und weil du das Sternelokal bist, wollen auch andere Köche zu dir kommen und kochen. Und das ist das, worum es geht. Du musst deine Praxis zu einer Ausnahmepraxis machen. Davon profitieren deine Patienten, weil deine Leistung eine Ausnahmeleistung ist. Und dein Coaching als Mensch und als Zahnarzt muss auch Ausnahme sein. Damit andere Zahnärzte sagen, da will ich unbedingt hin, da will ich arbeiten, weil von diesen Personen möchte ich lernen. Und vielleicht nicht nur das Zahnmedizinische, vielleicht auch das Menschliche, vielleicht auch das Unternehmerische. Für mich ist es heute so toll, mein Wissen weiter zu vermitteln. Und wenn meine Mädels bei mir bleiben, freue ich mich. Und wenn sich einer davon selbstständig machen möchte, freue ich mich genauso. Und das meine ich wirklich ganz ehrlich, das freue ich mich genauso, weil dann hat er eine Entwicklung hingelegt, zu dem ich ihm geholfen habe. Ist doch wunderbar. Und wenn er dann geht, dann macht er Platz für den Nächsten, der kommt, der genauso diese Entwicklung machen wird. Und wenn aus meiner Praxis irgendwann 10 Top-Praxen an anderen Standorten entstehen, durch meine Kraft und meine Inspiration, ist es doch das Schönste, was es gibt.
Das klingt sehr authentisch und ich glaube dir, dass viele sagen es so leicht dahin und wünschen sich doch nichts mehr, als alle da bleiben. Aber der Punkt ist so, es macht einen unglaublich stolz, es berührt einen unglaublich, wenn Leute, also ich habe es ja selber im Beritt, das sind herausragende Leute, sind nicht mehr hier, aber die haben irgendwo in der Dentalindustrie, haben sie gigantische Positionen mittlerweile erklommen. Und das freut einen wahnsinnig, dass sie dann hier durch die Lehre gegangen sind. Also ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst.
Ja, und das ist so, du wächst ja mit als Mensch. Und ich glaube, man darf nicht verwechseln, dass du Leute, weißt du, wer bei dir sein will, bleibt bei dir. Und wer nicht bei dir sein will, weil er persönlich woanders sein will, und das ist nicht eine Entscheidung gegen dich, und das ist das Entscheidende. Weil nicht die ganze Welt dreht sich um einen selber, ne? So. Sondern es ist die Entscheidung des anderen. Und er hat genauso das Recht, für sich zu entscheiden. Bleibe ich da? Bei dem Menschen, weil das ist für mich schön, oder mache ich was anderes? Und wenn der seine persönliche Entscheidung für sich selber getroffen hat, ist so wunderbar. Das hat aber mit dir nichts zu tun. Und das ist das, was viele falsch interpretieren. Die denken, nur weil jetzt jemand aus meinem Betrieb geht, entscheidet er sich gegen mich. Und das ist Quatsch. Der entscheidet sich für einen anderen Weg. Das hat ja mit dir nichts zu tun, ne? So, und das ist, glaube ich, was ganz entscheidend ist und auch in der Zahnmedizin. Ist es so, wir sind ja sehr stark in so eine Konkurrenz, in der Konkurrenzdenke. Und ich weiß nicht, ich versuche die ganze Zeit immer dagegen anzukämpfen, weil ich finde es so falsch. Ne, wir sollten anfangen, immer miteinander zu sein, füreinander, miteinander, weißt du, kollegial uns zu unterstützen. Und genau das ist das Problem, ja. Wenn jemand geht, weil er sich selbstständig machen will, dann denke ich, das ist schlecht für mich. Nein, es ist gut. Was soll er machen? Und man sollte in Kontakt bleiben und nicht, dass man sich danach hasst und weißt du so, das ist, ich finde das ganz schlimm. Wir sollten unbedingt die zahnmedizinische Unternehmenskultur revolutionieren und anders gestalten. Also es ist aber an uns abhängig, an unseren Charakteren. Und das kann nicht sein, dass wir in so einem tollen Beruf arbeiten, aber dieser Berufsstand charakterlich so schlecht darstellt, weil der so durch enorme Konkurrenz geprägt wird, ne? Es gibt Patienten für alle und alle haben 28 Zähne. So, das ist unfassbar viel. Das ist unfassbar viel Markt für alle. Deswegen, man darf das bloß nicht denken, dass jemand anders einem eine Patienten klaut. Ne? Das ist Blödsinn.
Ja. Und was man auch meist gerne mal vergisst, bei all dem Geschimpfe auf den Staat und Co., wir haben ein unglaublich gutes, stabiles Gesundheitssystem, wo sich jeder darauf verlassen kann, dass er oder sie, wenn er was macht, es bezahlt bekommt. Geh mal in die Top 10 Länder der Welt und schau mal, ob es da genauso ist. Du findest viele Länder, wo es nicht so ist. Ja, und ich glaube, das vergisst man schnell. In Deutschland werden 30 Milliarden auf die Zahnärztinnen und Zahnärzte pro Jahr verteilt mit steigender Tendenz. Da kann man auch mal zufrieden sein und dankbar sein, dass auch von den Vorgängergenerationen ein so stabiles System geschaffen worden ist, was einem die Möglichkeit der sehr einfachen Selbstständigkeit dann auch gestattet und des Praxisbetriebes. Ja.
Absolut. Und darauf kann man so unfassbar aufbauen. Ne? Aber das ist ja, ne, dieses Prinzip, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ne? Und ich denke mal, sei froh, dass da überhaupt was drin ist. So, und sieh zu, dass du das selber auffüllst, ne?
Ja, und du bist eine, die im Ausland viele Jahre gelebt hat, auch woanders geboren ist. Ich kenne viele, die lange, lange Jahre woanders gelebt haben, sehr glücklich gelebt haben. Und ich kenne sehr, 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 sehr viele Leute. Ich habe auch viele Jahre im Ausland gelebt, aber die Leute, die später ins Rentenalter gehen. Und ich bin bei fast einer 100%-Quote von Leuten, die ich kenne, die auch... Ein ganz lieber Freund von mir hat 35 Jahre im Ausland gelebt, 12 Jahre in Japan, 12 Jahre in Washington war, ne, im diplomatischen Dienst, 10 Jahre nochmal in Dänemark oder so. Wo verbringt er seinen Lebensabend mit seiner Familie und Frau? Hier, aufgrund auch der gesundheitlichen Versorgung und der hat die besten Systeme gesehen. Ein anderer Freund, 15 Jahre wie ich in Atlanta und dann nochmal, glaube ich, 17 Jahre in Vancouver, ja. Wo verbringt er seinen Lebensabend? Auch hier. Und ich kann dir ganz viele Beispiele davon nennen. Und das sind wirklich sehr, sehr schlaue, weltgewandte Leute, die überall, wo sie waren, sehr glücklich waren. Aber die sagen, okay, wenn es um die Gesundheit geht, kommen wir hier zurück. Und in diesem System arbeiten wir alle. Ne? Und ich glaube, da kann man eigentlich immer mal wieder eine Nuss für knacken, dass es einem da verdammt im Verhältnis gut geht. Ne?
Ja, unglaublich. Und das finde ich genauso. Man muss einfach auch dankbar sein. Und man findet immer das Haar in der Suppe, aber das ist nicht das, worum es Leben geht. Ja, im Leben geht es nicht darum, das Haar in der Suppe zu finden, sondern die Suppe selber zu kochen und keine Haare reinzutun. Weißt du, so in der fremden Suppe ein Haar zu suchen, ist immer einfacher, als die eigene Suppe zu kochen, oder?
Ja, natürlich. Es ist so einfach. Ne? Es simplifiziert so vieles. Ja, es ist immer schön einfach auf sehr komplexe Dinge eine ganz einfache Antwort zu finden. Ne? Und das sieht man ja auch in der Wahl oder auf andere Sachen. Es ist immer, wenn etwas ganz, ganz komplex mit einem Wort beantwortet werden kann, da kannst du eigentlich pauschal sagen, es ist eine Lüge. Denn die wenigsten Dinge lassen sich halt sehr, sehr einfach klären und bearbeiten. Aber ich möchte noch mit dir auf einen letzten Fragenbereich kommen, der eigentlich hervorragend anschließt. Du hast so viel Erfahrung, du bist ja auch, und das kann man ja ehrlich sagen, du bist ja wohlhabend geworden. Du hast ja gesagt, du kommst aus einer armen Familie. Ihr seid ja erst dann irgendwann nach einer vielen Station hier angekommen. Das, was ich oft Gäste frage oder was mir Gäste oft erzählen, die an dem Punkt ankommen, wo du bist, die sagen, ich habe dann geguckt, wie ich dann mein Wissen weitergeben kann oder wie ich dann hier in so ein Startup mal was investiere, wo ich dann vielleicht ein bisschen Wissen hingebe und ein bisschen Geld dran mache und lasse die davon partizipieren und so weiter. Ist das etwas, was dich überhaupt grundsätzlich triggert oder beschäftigt sich überhaupt mit solchen Sachen oder sagst du, das ist nichts für dich, du hast kompletten Fokus woanders drauf? Oder da möchte ich einfach ein bisschen von dir erfahren, wie du darauf blickst.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also mit Sicherheit habe ich noch einen sehr starken Fokus auf die Entwicklung meiner eigenen Businesses. Es wäre jetzt falsch, wenn ich was anderes sagen würde, weil es da einfach noch so viel gibt, weißt du, so. Und ich fühle mich da gar nicht am Ende und sogar eher am Anfang. Deswegen habe ich da extrem meinen Fokus drauf. Und reinvestiere im Prinzip alles, was ich erwirtschafte, in meinem eigenen Business, um das wachsen zu lassen. Was ich aber schon mit meinem Wissen tun will, ist, ich möchte sehr, sehr gerne andere Frauen dazu ermutigen, sich selbst zu verwirklichen, eben nicht dieses Kompromissdenken zu haben, sondern da ihre eigenen Wünsche zu erfüllen, ohne Kompromisse zu tun. Und was so etwas ist, was ich so ein bisschen angefangen habe, ist eine Masterclass aufzubauen, um dort mein Wissen weiter zu vermitteln. Und das kann man auf YouTube sehen. Und da gibt es auch einen Teil für Zahnärzte. Und das ist schon etwas, was mir eine Herzensangelegenheit ist. Es ist meine Erfahrung, mein Wissen und das, was ich heute als Mensch darstelle, weiterzugeben. Weil ich denke, dass viele sich daraus was rausziehen können, was für sie gut und wichtig wäre. Und das ist so ein Zukunftsprojekt. Ich sage, ich möchte das irgendwie zurückgeben und auch einen Zugang zu meinen Erfahrungen, zu meinem Wissen zu geben und das auch fortwährend meiner Entwicklung. Ne? Weil irgendwann hat mein Mann gefragt, so, wofür machst du das? So, ne? Jetzt auch noch eine Masterclass, was soll das? Und so, als hättest du jetzt nicht schon genug irgendwie Sachen zu tun. Da habe ich gesagt, ja, und wenn sich das in 10 Jahren meine Tochter anguckt und sich irgendwie denkt, das sind die Gedanken meiner Mutter und die werden in 10 Jahren, werden meine eigenen Gedanken ja ganz anders sein, als die sie jetzt sind. Aber es ist schön, das festzuhalten und irgendwie zu sagen, ach guck mal, ne, damals hast du so gedacht und heute ist es so und es ist eine Entwicklung und die anderen machen ja diese Entwicklung mit. Und das ist tatsächlich so ein Zukunftsprojekt, was ich immer mehr ausbauen will, dass ich sage, ich möchte gerne ja, dieses Mentoring, was ich bei mir in der Praxis für die Kolleginnen, die bei mir arbeiten, individuell gestalte, dass man das irgendwie Zugang, dass man anderen auch Zugang dazu gewährt und auch so ein bisschen die Zahnmedizinwelt in Deutschland, die sich ja stark verweiblicht, dass man das eben nutzt, um diesen tollen Frauen, das sind einfach so tolle Frauen, die entstehen. Ich habe ja manchmal Kontakt, oder nicht manchmal, sondern ich sehe die Bewerbungen, die ja immer zu uns kommen, da denke ich mir, mein Gott, eine intelligenter als die andere, eine hübscher als die andere, total empathische, tolle Persönlichkeiten. Wie toll ist das bitte, ne? Und das ist die Zukunft der Zahnmedizin in Deutschland. Aber dann haben wir auf der anderen Seite das Gefühl, ja, sind das auch Unternehmerinnen, ne? Und wenn es nicht Unternehmerinnen sind, dann können wir aber Unternehmerinnen aus dieser Persönlichkeit machen. So, und das ist so das, wo mein Herz für brennt, dass ich sage, ich möchte da gerne was bewegen und ich möchte auch politisch was bewegen, um ehrlich zu sein, weil ich fand immer, dass es ein Riesennachteil ist, wenn du selbstständig bist und Frau bist und dann schwanger bist und dann bist du irgendwie, weißt du, du kannst bis zum letzten Tag arbeiten und dann sofort wieder anfangen und da gibt's einfach gar nichts, was dich in irgendeiner Art und Weise unterstützt oder irgendwie absichert. Ich finde das Wort Absicherung schlecht an der Stelle, aber du weißt, was ich meine, ne? Und als angestellte Zahnärztin bist du schwanger und kannst sofort irgendwie ins Berufsverbot und danach noch ins Stillverbot und heißt nicht, was sind eigentlich alles für Verbote, die aber damit einhergehen, dass du natürlich ein gesichertes Einkommen hast über eine sehr lange Zeit. Und ich spreche vielleicht ein blödes Thema an, aber das nutzen viele aus und sagen, Mensch, ja, dann mache ich das hier so und dann bin ich irgendwie 5 Jahre lang eigentlich aus dem Beruf raus, aber beziehe noch mein Gehalt. Und weißt du, das ist alles nicht richtig, weil dafür ist das System nicht gebaut. Und das ist das, was wir sehen, warum auch Deutschland auch leidet als Land ist, weil das System ausgenutzt wird, in dem wir leben. Und ich finde, es darf nicht sein. Und ich finde, wenn es so unfair ist und so schwarz und weiß ist, dann gibt es fast nichts, ne? Und die Welt ist aber nicht schwarz und weiß, sondern die ist grau. Und da müssen wir auch ein Grau erschaffen. Und da müssen wir sagen, für die selbstständige Frau, die sich selbstständig macht, die Arbeitsplätze erschafft, für sie gibt es auch eine Art der Unterstützung. Und dafür gibt es für die angestellte Zahnärztin nicht diese vollen Umfang an Unterstützung. Weißt du, das geht nicht. Das ist einfach so unfair, dass das einfach Anti-Unternehmertum ist. Und du kannst nicht einen fast weiblichen Berufsstand haben, der für die Selbstständigkeit gedacht ist, das aber politisch so hinstellen, dass diese Berufsgruppe Frau so benachteiligt wird auf der anderen Seite. Das ist ja fast, ich weiß es, also ich will hier keine starken Worte nehmen, aber das ist so unfair, dass das, ja, wenn wir heute von einer Frauenquote in Großunternehmen sprechen, ja, wo ist denn das bitte in der Zahnmedizin?
Ja. Absolut, da gebe ich dir recht. Also man muss dazu sagen, viele sagen, eine Quote ist nicht gut. Ich glaube aber, und ich war lange auf der Seite, dass ich auch so gedacht habe, mittlerweile denke ich, Man kriegt es wahrscheinlich nur durch Quoten hin, denn wenn man ein Übergewicht auf der einen Seite hat, dann muss man wahrscheinlich erstmal ein fiktives Übergewicht auf die andere Seite hinbringen, damit man das Pendel wieder, oder wie du am Anfang schön gesagt hast, damit man den Kompass wieder so ein bisschen gen Norden hat. Und wenn sich der Markt nicht selber reguliert, dann muss man da vielleicht mal stupsend eingreifen, bis man ihn dahin getriggert hat, dass er dann so ist. Da hast du recht. Ein letzter Gedanke dazu. Man muss sich ja auch mal anschauen, wer einen da vertritt. Ist das repräsentativ für diejenigen, die jetzt da sind? Das heißt, es sind jetzt mittlerweile mehr Zahnärztinnen am Markt tätig wie Zahnärzte. Und wenn man dann sieht, dass die Standesvertretung dann noch zu 80% aus Männern besteht und dann aus Männern über 60, dann ist es sicherlich nicht die repräsentative Vertretung. Und ich glaube, man tut einer Branche sehr gut, indem man sie halbwegs repräsentativ macht. Ne? Ich glaube, es ist zum Beispiel nicht gut, dass sehr, sehr viele wichtigen Positionen oder großen Richterpositionen in der ehemaligen DDR mit westdeutschen Richtern belegt sind oder dass es mehr oder minder keine großen Unternehmen im Osten gibt, die von jemanden sind, die von dort sind. Das heißt, ich glaube, man sieht in dieser Entwicklung immer, wenn man nicht vernünftig repräsentativ arbeitet, dass es dann immer Ausschläge in die eine oder andere Richtung gibt. Überall in der Welt, nicht nur auf uns hier bezogen, auf unser kleines Fleckchen in Anführungszeichen Wirklichkeit, sondern auf alles. Insofern hast du recht, ich bin dafür und ich finde, es gibt da auch vernünftige Bewegungen. Das darf gerne schneller gehen und jeder, der irgendwie zu einer Kammerwahl antritt oder seinen Wahlzettel ausfüllt oder im Vorfeld einer Wahl auch was macht, ich glaube, man sollte nur immer einmal drüber nachdenken, ist das, was hier auf dem Wahlzettel ist, ist das repräsentativ für die, die wir hier sind? Ne? Und da sind natürlich Leute dabei, die viel Erfahrung haben, die 30 Jahre dabei sind, die braucht man, die sind verdammt wichtig. Genauso wichtig ist aber auch eine 26-jährige Zahnärztin, die gerade fertig ist und ihre eigenen Nöte und Sorgen und Dinge mit in die Waagschale schmeißt, über die man dann diskutieren muss und Lösungen für finden muss.
Ja, absolut. Genau so sehe ich das. Weil es kann nicht sein, dass zwischen einem selbstständigen Mann und einer Frau so ein Riesenunterschied besteht. Ne? Der Mann ist selbstständig und die Frau ist selbstständig, ist aber dann im Prinzip letztendlich gefesselt. Und wenn sie irgendwie schwanger wird und gebärt und macht und tut sie das alles in der Eigenverantwortung und ist dann letztendlich, ist ihr Frauendasein eine Benachteiligung. Und das darf es nicht, weißt du, das darf es nicht geben.
Ja, ich sehe den Punkt, habe ich auch schon mehrere Folgen drüber gemacht. Auch man sieht, es ist ja auch eine Ungleichbehandlung, Schwangerschaft bei jemand angestellt ist, Schwangerschaft, wenn man selbstständig ist. Also ich glaube, wenn man den Mut schaffen möchte, dass sich sehr, sehr viele Leute selbstständig machen, was wir brauchen, ne, wir brauchen ja viele Marianas hier, ne? das ist ja total wichtig, dann ist es auch so, dass man die Voraussetzungen so verändern muss, dass es die möglichst auch noch besser gibt. Ne? Also man, ne, es sind ja manchmal nur Kleinigkeiten.
Richtig, aber das kann nicht sein, dass du denkst, bin ich Mensch zweiter Wahl? Weil ich bin ja auch Frau und weißt du so, und jetzt ist das für mein Kind, weil ich selbstständig bin, ist das ja nicht gefährlich, dass ich in der Praxis arbeite, aber für das Kind der angestellten Zahnärztin ist es gefährlich. Hä? So, was soll das?
Meinst du, wie viele junge Frauen mir gesagt haben, sie wollen erst die Kinderplanung abschließen, bevor sie sich selbstständig machen, weil sie vor diesen Situationen und so weiter, ne?
Aber das ist Quatsch, genau. Also da ist so viel Missstand. Weil das ist Blödsinn, weil ich beschneide mich in meines Unternehmertums, weil ich meine natürliche Berufung als Frau nachgehen möchte, und zwar Mutter zu werden. Weißt du, das ist so schlimm und ich habe es selber als ganz schlimm empfunden, weil ich dachte, ich stille meine Kinder hier in meiner Praxis, ja, neben meinem Dentallabor war mein Kinderzimmer, ja, wo ich meine beiden Kinder gestillt habe. Und nebenbei ist meine Kollegin schwanger, die meine Angestellte ist. Und sie bekommt Stillverbot, weil wenn sie arbeitet und gleichzeitig stillt, könnte das Kind, weißt du, da habe ich einfach gedacht, Leute, das geht in meinem Kopf nicht rein. Ist denn jetzt mein Kind weniger gefährdet oder weniger wert oder ich als Mensch, obwohl ich hier der Unternehmer bin und das ganze Risiko trage und die ganze Gehälter jetzt zahle, aber offensichtlich interessiert das hier kein Schwein. So, und weißt du, und es ist, und du merkst ja, wie emotional ich da werde, weil ich mir da ganz oft ganz viel Gedanken gemacht habe. Ich habe gesagt, das ist einfach unfair. Sorry. So, und das darf es nicht sein. Weil aus dieser Situation heraus entstehen dann nämlich solche Sachen, dass sich Frauen weniger selbstständig machen, viel später selbstständig machen, immer zusammen selbstständig machen, obwohl sie vielleicht besser einzelberaten werden, sich selbstständig zu machen. Und ich finde, da muss sich was ändern, wenn ich dazu was beitragen kann, indem ich laut meine Geschichte und meinen Unmut dazu äußere, dann freue ich mich.
Mariana, vielen Dank für den Abschluss der Reise. Jetzt haben wir aber auch wirklich alle Themen durch und ich freue mich total. Aber du siehst, wir sind schon in der 2,5. Folge, also du hattest viel zu sagen und war total spannend, war auch sehr, sehr schön und erfrischend mit dir zu sprechen. Macht mir viel Spaß. Ich verabrede mich jetzt schon mal mit dir für in 3 oder 4 Jahren. Ja, für deine Familie, für deine Unternehmung, für deine Masterclass, für deine Vorhaben, für deine Ziele, für deinen Sport und zuletzt für deinen Schlaf wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute.
Danke dir, das kann ich nur so zurückgeben. Und ich freue mich jetzt schon auf unsere Verabredung in 3, 4 Jahren. Mal gucken, was da so los sein wird.
Oh ja, da bin ich ja mal gespannt. Und da werde ich auch ein bisschen brauner sein, hoffentlich. Alles klar, Mariana, mach's gut. Und ja, danke nochmal für deine Zeit.
Danke, Christian.
Und ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt mir bitte an henrizi@optim-hc.de. In den Shownotes habe ich nochmal die alten Folgen mit Mariana verlinkt und wenn Fragen an Mariana sind, leite ich sie gerne weiter, einfach an mich schreiben und bis zur nächsten Episode, ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.